Der Predigtext, der für diesen Sonntag heute ausgesucht wurde, den haben wir gerade schon von Uwe in der Lesung gehört. Es geht um das Verlorene. Das ist bei Lukas, im Lukas-Evangelium, das 15. Kapitel, da geht es um das Verlorene. Das war einmal das verlorene Schaf und der verlorene Groschen. Und wenn man das Kapitel noch weiterliest, kommt noch der verlorene Sohn. Ich denke, die meisten von euch kennen auch dieses Gleichnis ganz gut. Also drei Gleichnisse, die Jesus erzählt, die alle drei von dem Verlorenen handeln. Und es geht darum, dass Gott das Verlorene sucht. Und zwar ganz beständig sucht und ganz geduldig sucht und liebevoll, immer, immer wieder. Es geht darum, was für eine große Freude herrscht, wenn das Verlorene wiedergefunden wurde. Eine große Freude auch im Himmel über den Verlorenen, der zu Gott zurückfindet. Und es geht, das wird bei dem verlorenen Sohn dann besonders deutlich, um Vergebung und um Versöhnung. Dass Gott auf den Verlorenen wartet mit ausgebreiteten Armen. Dass er vergibt und dass Versöhnung möglich sein kann bei Gott. Und in diesem Kapitel steckt so viel drin und es wird so viel deutlich über das Wesen Gottes, über seinen Charakter. Es wird deutlich, wie sehr er liebt, wie gnädig er ist und auch wie geduldig und gütig er ist. Es geht also um das Verlorene. Es geht um Vergebung und es geht um Versöhnung. Und ich denke, dass das alles Themen sind, die nicht nur zwischen Gott und Mensch ganz wichtig und total entscheidend sind, sondern auch im zwischenmenschlichen Bereich wichtig sind. Themen, die auch uns untereinander beschäftigen. Gerade in dieser Zeit, gerade in so einer Krise, in der wir stecken oder aus der wir langsam wieder auftauchen, nach diesen schweren und herausfordernden Monaten. Es geht um das Verlorene. Und es stellt sich die Frage, was haben wir verloren? Jeder Einzelne von uns. Was habe ich verloren und schmerzlich vermisst in dieser Pandemie? Was habe ich verloren in dieser Krise? Wen habe ich verloren in dieser Krise? Oder vielleicht fühle ich mich selber verloren angesichts dieser Zeit und dieser Monate, die hinter uns liegen. Vieles war einfach nicht möglich. Vor allen Dingen Gemeinschaft war nicht möglich. Die fiel weg, die haben wir verloren. Also, dass wir uns nahe sind. Ja, dass man sich mal in den Arm nimmt. Dass man sich austauschen kann. Dass man sich beistehen kann. All das, was ja selbstverständlich ist und total wichtig für uns Menschen. All das hatten wir verloren. Das war so nicht möglich. Und dadurch sind Menschen sich fremd geworden. Haben sich mehr voneinander entfernt und haben sich entfremdet. Menschen wurden auch aus dem Blick verloren, ja, weil man sie einfach nicht mehr gesehen hat, ja, weil diese natürlichen Begegnungen, diese natürlichen Kontakte einfach fehlten, wegfielen. Und andere fühlten sich verloren und fühlten sich einsam in dieser Zeit, fühlten sich abgehängt und ausgeschlossen. Meinungen gingen auseinander, gehen heute noch auseinander, gerade in Bezug auf Corona, gerade in Bezug auf die Maßnahmen, ja, die wir einhalten mussten. Und da haben sich Fronten verhärtet und es wurde immer schwieriger, einander und die Meinung des anderen zu akzeptieren oder zumindest irgendwie zu tolerieren. Und das ist ja in ganz unterschiedlichen Bereichen deutlich geworden. In Familien zum Beispiel, die wirklich stark herausgefordert waren. Und auch in Familien gab es unterschiedliche Meinungen und große Herausforderungen. Im Kollegenkreis oder auch im Freundeskreis, man hat sich einfach kaum noch gesehen und man wurde sich immer fremder. In der Gesellschaft wird es deutlich, ja, wie verhärtet da die Fronten sind, dass man teilweise gar nicht mehr miteinander sprechen kann. Und das ist auch etwas, was wir auch in der Gemeinde merken. Ja, so viel haben wir verloren in dieser Zeit, so viel, was wichtig ist für uns. Ja, für unsere Kirchengemeinde, für unsere Gemeinschaft, auch für unsere Einheit. So viel haben wir verloren. Gemeinschaft war nicht mehr möglich. Also kein Kirchencafé, kein gemeinsames Mittagessen, kein Gemeindefest und, und. Das heißt, die Gemeinschaft, in der wir uns begegnet sind, in der wir uns ausgetauscht haben und auch voneinander gehört haben, dass man voneinander weiß, all das haben wir verloren. Das war nicht mehr möglich. Und genau das, und das habe ich ganz, ganz deutlich gespürt und ist mir noch mal mehr bewusst geworden in der Zeit, ist so entscheidend für eine Gemeinschaft, ja, für eine Kirchengemeinde, dass es diese Gemeinschaft gibt, dass die auch gelebt wird, dass man die Möglichkeit hat, einander zu begegnen, miteinander zu sprechen. Und genau das trägt so sehr dazu bei, dass wir eine lebendige Gemeinde sind, dass wir wirklich Gemeinschaft leben. Wir haben viel verloren und das hat Spuren hinterlassen. Es gibt manche Gemeindemitglieder, die sind immer noch zurückgezogen. Die wagen immer noch nicht diesen ersten Schritt, wieder zurück in die Gemeinschaft zu kommen. Auch bei uns gibt es ganz unterschiedliche Meinungen, die uns immer wieder begegnen. Die einen, die uns immer wieder gesagt haben, wie unverantwortlich es doch ist, in dieser Zeit, in dieser Pandemie, trotzdem Präsenzgottesdienste zu veranstalten, auch wenn die Zahlen hoch waren. Und dann gab es andere, die gesprochen haben, dass unsere Maßnahmen doch total übertrieben sind. Ja, Abstand halten und die Masken tragen und Desinfektion und was nicht alles, das brauchen wir doch als Gemeinde nicht. Bei uns ist das nicht so wichtig. Auch das haben wir immer wieder gehört. Und dann viele, die sich dazwischen irgendwie bewegt haben, unterschiedliche Meinungen, die da aufeinander geprallt sind. Und nicht immer war es einfach, tolerant zu sein. Nicht immer war es einfach, die Meinung des anderen stehen zu lassen und einander trotzdem noch liebevoll zu begegnen. In dieser Zeit war das besonders herausfordernd. Manche Menschen, die fühlten sich auch einfach nicht verstanden. Ja, und in ihrer Situation, in der sie steckten, nicht gesehen. Mich sprach eine Frau aus der Gemeinde an, die sagte, sie sei enttäuscht von der Kirchengemeinde. Und letztlich sei sie enttäuscht von mir. Weil sie sich so gewünscht hätte, dass ich ihr gerade in dieser Krise mehr nachgehen würde. Dass ich mich noch mehr um sie kümmern würde. Und manchmal ging es mir ja auch so, ja, dass mir ganz plötzlich Gemeindeglieder in den Sinn gekommen sind und ich mir gedacht habe, Mensch, von denen habe ich seit Monaten nichts gehört. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie es ihnen geht. Diese natürlichen Begegnungen, diese natürlichen Gemeinschaften, wo man sich mal kurz trifft, ob es an der Kirchentür ist oder beim Kirchencafé oder bei irgendwelchen Veranstaltungen, meinetwegen auch im Dorf, all das hatten wir verloren. Und somit gab es auch Menschen, die aus dem Blick verloren wurden, die ich auch aus dem Blick verloren habe. Diese Zeit, diese vielen, vielen Monate, die hat etwas mit uns gemacht. Ja, mit manchen mehr als mit anderen. Manche sind besser durch diese Zeit gekommen und manche hatten es schwer, hatten es wirklich schwer in dieser Zeit. Und es gibt Verletzungen und es gibt Enttäuschungen, die wir aus dieser Zeit mitnehmen. Es gibt auch das schlechte Gewissen, ja, und Schuld, die uns belastet. Und für mich stellt sich die Frage, wie stabil ist denn eine Gemeinschaft? Eine Gemeinschaft, wenn sie in die Krise kommt. Wie stabil ist eine Gemeinschaft in der Krise? Also, wie stabil ist eine Familie? Oder wie stabil ist der Freundeskreis? Wie stabil ist die Gesellschaft? Aber auch, wie stabil ist die Kirchengemeinde? Wie stabil ist unsere Gemeinschaft als Kinder Gottes hier in Meinersen? Und wie sieht es mit unserer Einheit aus? Ja, bilden wir eine Einheit in aller Vielfalt und in aller Unterschiedlichkeit? Sind wir eine Einheit? Sind wir die Glieder an einem Leib, an dem einen Leib von Jesus Christus? Sind wir das? Und merkt man uns das auch an? Also spürt man das, dass wir diese Einheit bilden? Und die Frage ist, gibt es diese Einheit so noch oder müssen wir sie auch immer wieder neu suchen? Gerade nach dieser Zeit. Und von Anfang an, da muss man ja auch ganz ehrlich sein, von Anfang an war das mit der Einheit in der christlichen Gemeinde nicht einfach. Ganz im Gegenteil. Es gab immer wieder Trennendes. Es gab immer wieder unterschiedliche Positionen und Streitpunkte. Und es ist ja auch kein Wunder, wenn man sich die ersten Gemeinden anschaut, wer da zusammenkam. Da kamen die unterschiedlichsten Menschen zusammen und trafen sich in diesen christlichen Gemeinden. Ja, da saß der Herr neben seinem Knecht. Zum Beispiel, ja, und waren da aber gleichberechtigt. Da kamen Juden zusammen mit Heiden zusammen, die aus völlig unterschiedlichen Kulturen kamen. Da saßen Männer wie Frauen, ja, Kinder wie Erwachsene. Es waren ganz, ganz unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, aus unterschiedlichen Kulturen, ja. Und kein Wunder, dass das nicht einfach war, ja, und kein Wunder, dass es da auch geknallt hat, immer wieder. Und in den Briefen von Paulus wird diese Problematik immer wieder deutlich, weil es geht immer wieder darum, weil er versucht zu klären und er versucht zu schlichten in den einzelnen Gemeinden. Aber immer wieder ruft er zur Einheit auf, zur Einheit unter den Christen. Denn das ist für ihn ganz entscheidend und darum wird er auch nicht müde zu erklären, wie diese Einheit, also das Leben der Christen untereinander aussehen kann. Da gibt es ganz, ganz viele Stellen in der Bibel, die Paulus da schreibt, ganz viel in den Briefen. Ein Vers habe ich rausgesucht, der das schön konkret macht und schön zusammenfasst. Ja. Aus dem Epheserbrief, aus dem 4. Kapitel, der 2. Vers. Da schreibt Paulus, seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander, ertragt einander voller Liebe. Seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander, ertragt einander voller Liebe. Ertragt einander. Es ist ja nicht so, dass Paulus naiv wäre. Ihm ist schon klar, dass nur weil man jetzt Christ ist, der Christ neben mir, mir nicht unbedingt sympathisch sein muss und auch nicht mein bester Freund sein muss. Ja, das ist klar, dass die Menschen unterschiedlich sind und dass Meinungen auseinandergehen. Das weiß auch Paulus. Aber die Einheit untereinander, sagt er, die ist wichtig, die ist entscheidend. Und daher ruft er dazu auf, ertragt einander, ertragt einer den anderen. Wir sprechen immer ganz häufig von Toleranz, dass wir einander und die Meinung der anderen tolerieren müssen. Und das klingt immer so einfach, aber mir ist es nochmal deutlich geworden, als ich Lateinvokabeln mit unserer großen Tochter gelernt habe. Ja? Weil tolerare, da kommt unser Wort tolerieren her, tolerare heißt übersetzt ertragen. Ja, also wenn wir jemand anderes tolerieren oder seine Meinung tolerieren, dann hat das was mit Ertragen zu tun. Das ist nicht immer einfach. Ertragt einander, sagt Paulus hier. Und wie dieses Ertragen aussehen kann, das schreibt er hier auch. Und zwar drei Haltungen führt er auf. Einmal die Freundlichkeit. Also dem anderen freundlich begegnen, freundlich mit dem anderen umgehen, mit einem Lächeln auf ihn zukommen. Das ist einfach schon mal eine super Voraussetzung für ein gutes Miteinander, für eine gute Gemeinschaft. Freundlichkeit. Das Zweite, das ist Demut. Und demütig sein meint mit meinem Mitmenschen, dass ich von mir und von meinen eigenen Bedürfnissen wegschauen kann. Dass ich mein Gegenüber wirklich sehen kann. Ja? Und vielmehr noch, dass ich mein Gegenüber höher achte als mich selber. Und das Dritte ist Geduld. Geduldig sein. Das heißt, dem anderen Zeit zu geben. Ja, und warten zu können und manchmal auch etwas ertragen zu müssen, was mir vielleicht unangenehm ist und was sehr lange dauert. Das heißt, geduldig zu sein. Drei Haltungen nennt Paulus hier. Freundlichkeit, Demut, Geduld. Und das ist alles nicht so ganz einfach. Ich kenne das bei mir ganz besonders mit der Geduld, würde ich sagen. Das ist nicht unbedingt meine Stärke. Das ist nicht einfach. Und trotzdem ruft er dazu auf. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt keine eigene Meinung mehr haben darf. Ja, das bedeutet auch nicht, dass ich Unrecht nicht benennen dürfte. Das meint es nicht. Aber es meint, dass ich mit meinem Mitmenschen vorsichtig umgehe. Achtvoll und respektvoll. Dass ich einen Umgang pflege mit meinem Gegenüber, der zu einer Einheit beiträgt, der eine gute Gemeinschaft, dass eine gute Gemeinschaft möglich sein kann. Ertragt einander voller Liebe, sagt Paulus. Ertragt einander voller Liebe. Und das ist der Kern. Das ist der Kern all dessen. Das ist die Liebe. Es geht um gegenseitige Liebe. Es geht um ein liebevolles Miteinander. Im Kolosserbrief schreibt Paulus, über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Über alles zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Dadurch kann Einheit, auch Einheit in aller Vielfalt und aller Unterschiedlichkeit gelingen und möglich sein durch die Liebe.
Ihr Lieben, was haben wir verloren im letzten Jahr? Was ist kaputt gebrannt, zerbrochen? Ich glaube, es wird uns gerade jetzt in dieser Zeit wieder bewusst, in der manches möglich wird. Im vergangenen Jahr haben wir uns nicht gesehen. Viele von uns haben sich nicht gesehen untereinander. Aber jetzt, wo wir wieder zusammenkommen, da zeigt sich, was wir verloren haben und was vielleicht auch zerbrochen ist. Ich muss an viele Gespräche aus den letzten Wochen und Monaten denken, aus dem letzten Jahr, wo immer wieder mehrere Themen aufkommen. Ich wollte euch mal in vier Gespräche mit reinnehmen, die für einige Gespräche standen, die ich geführt habe in den letzten Monaten. Ich erinnere mich an Gespräche, wo das Thema Entfremdung ein großes Thema war. Wo mir Menschen erzählt haben, dass die eigene Heimatgemeinde ihnen fremd geworden ist. Vielleicht gab es hier und da mal etwas, was sie anders sehen, was sie nicht verstanden haben, wo sie anderer Meinung sind. Vielleicht gab es auch mal die Situation, wo sie das Gefühl hatten, dass sie da wirklich auch sich nicht gesehen fühlen mit ihrer Meinung. Aber unterschiedliche Meinung, ihr Lieben, das hatten wir gerade. Das ist von Anfang an ein Kennzeichen der christlichen Gemeinde gewesen. Und das hat sich in den Gesprächen immer wieder gezeigt, das eigentliche Problem ist nicht gewesen, unterschiedlicher Meinung zu sein, sondern dass es keine natürlichen Begegnungspunkte gab, in denen man das einfach mal zwischen Tür und Angel klären konnte. Wo man einfach mal miteinander spricht, beim Kirchkaffee oder so, zwischen Tür und Angel, wie Jule das gerade gesagt hat, wo vieles zu klären gewesen wäre. Und das eigentliche Problem ist die Entfremdung, dass wir uns nicht mehr gesehen haben. Und so lebt man sich auseinander. Ein zweites Thema, was mir immer wieder begegnet ist in Gesprächen, ist, dass dieser Rückzug, aus dem Rückzug, den wir erleben mussten im letzten Jahr, dass wir mit unserer Meinung allein waren. Auf einmal bin ich mit meiner Meinung und meiner Perspektive alleine. Vielleicht ist da noch meine Frau, die mich, weil sie liebevoll ist, nicht zu sehr mit der Härte der Realität konfrontiert und die mir vielleicht sogar noch recht gibt, mich unterstützt. So. Und auf einmal wird meine Meinung absolut. Da fehlt ein natürliches Korrektiv. Jemand, der mir mit seiner Meinung gegenüber ist und mich heilsam korrigiert. Und da geht es nicht nur um das Thema Corona-Maßnahmen, wie haben wir damit umzugehen, sondern um vieles mehr. Meinungen verhärten sich. Und plötzlich wird alles nur noch schwarz-weiß, der Ton wird rauer. Das haben wir erlebt, alle. Ich erinnere mich an Gespräche mit Männern und Frauen in den letzten Wochen, die mir echt unter Tränen erzählt haben, wie ungern sie sich gerade mit Menschen unterhalten. Weil es ständig geht man mit dem Gefühl auseinander, dass man völlig falsch liegt oder falsch ist. Und vielleicht kennt ihr das, dass ihr das auch erlebt habt. Und da drückt sich auf einmal eine Unzufriedenheit aus, die einfach ein Ventil sucht. Und du bist das Ventil. Oder du suchst es dir. Und plötzlich steht nur noch unsere Unterschiedlichkeit im Vordergrund, die auch da ist, aber die immer da war. Hey, Unterschiedlichkeit war nie das Problem unserer Gemeinde, oder? Ich feiere unsere Unterschiedlichkeit. Das ist eine Stärke, dass wir uns ergänzen. Aber so haben wir es im letzten Jahr nicht erlebt. Und dann führt die Unterschiedlichkeit zu einem dritten Thema, was immer wieder in Gesprächen vorkam, was mir begegnet ist, dass wir anfangen, schlecht übereinander zu denken. Und denken wir zu Worten. Und wir fangen an, schlecht übereinander zu reden. Nennen wir das Kind beim Namen, zu lästern. Manchmal nur in unserem Herzen oder in unseren vier Wänden. Manchmal nicht nur heimlich im Herzen, sondern auch hinterm Rücken. Und das macht es auf einmal schwer, weil wie soll ich noch mit einem offenen Herzen in die Gemeinde kommen, wenn ich doch so lange so schlecht über manche Menschen geredet oder gedacht habe. Und das, was mich hindert, ist nicht die Schuld der anderen, sondern die Härte meines Herzens. Weil mein Herz verhärtet ist wegen meiner Schuld und dem, was ich gedacht und gesagt habe über ein Jahr über Menschen, die ich eigentlich liebe. Und dann ist da noch ein viertes Thema und das ist, ich bitte euch jetzt sehr behutsam zu hören und ich versuche behutsam zu reden, weil das ist ein sehr verletzliches Thema. Ein Jahr Rückzug bedeutet auch, dass es Menschen gab, die sich ein Jahr zurückgesetzt gefühlt haben. Und Jule hat das vorhin angesprochen, da ist einmal die Erwartung, dass dass ich erwarte, dass andere Menschen mir nachgehen und für mich da sind in dieser schweren Zeit und mir nicht nachgegangen sind. Aber das andere ist leider auch eine Wahrheit. Dass wenn ich mich ein Jahr lang zurückziehe, dass andere Menschen das Gefühl haben, dass der andere das Interesse an mir verloren hat. Ein Jahr Desinteresse. Das macht was mit Beziehung, ihr Lieben. Ich habe mit Männern und Frauen gesprochen, die unter Tränen erzählt haben, dass sie gesagt haben, mein Vater, meine Mutter, meine Eltern, ich habe das Gefühl, die interessieren sich gar nicht mehr für mich, für meine Kinder, für die Enkelkinder. Ein Jahr lang war ihre Angst vor Corona ihnen wichtiger als ich. Sie fürchten sich mehr vor Corona, als dass sie mich und meine Kinder lieben. Könnt ihr das nachvollziehen? Was das für eine Verletzung ist. Vielleicht haben sie sich aus Angst und Vernunft zurückgezogen. Aber das andere, das kommunizieren wir immer mit. Und vielleicht ist das die größte und tiefste Verletzung, die wir erlebt haben im letzten Jahr, dass wir nicht füreinander da waren, wie wir es hätten sein sollen. Und plötzlich ist unsere Liebe zueinander in Frage gestellt. Ihr Lieben, wir veranstalten diesen Gottesdienst heute ganz bewusst zusammen, weil wir als Leiter, Hirten dieser Gemeinde euch ganz bewusst ermutigen wollen in aller pastoralen Fürsorge. Das Thema Nummer eins in diesen Tagen und Wochen ist Versöhnung. Das ist das, was wir alle brauchen. Und wonach wir uns im Herzen, glaube ich, alle sehen. Versöhnung. Und Versöhnung passiert nicht nebenbei. Versöhnung müssen wir aktiv suchen. So. Wie kann das geschehen? Ein erster Schritt ist, deine Rolle und die Situation zu klären. Und zu gucken, was ist eigentlich meine Rolle und in dieser Situation? Das eine ist, es kann sein, dass ich jemanden verletzt habe, dass ich schuldig geworden bin an jemand anderem und es mir bewusst, dann ist die Situation klar. Geh und bitte um Vergebung. Versuch nicht, dich zu entschuldigen. Du kannst dich nicht entschuldigen. Um Entschuldigung kann man nur bitten. Stell dir vor, du hast dir bei jemandem 50 Euro geliehen. Ja? Dann stehst du in der Schuld, in der Höhe von 50 Euro. Da kannst du auch nicht hingehen und sagen, ach übrigens, ich entschuldige mich jetzt bei dir. Das würde bedeuten, du gehst hin und sagst, du kriegst deine 50 Euro niemals wieder. Du kannst um Entschuldigung nur bitten, dass der andere dir vergibt. Der Rest muss von dem anderen kommen. Aber das ist das, was du tun musst, wenn du jemanden verletzt hast. Wenn ich selber verletzt wurde, dann frag dich, kann ich das vielleicht einfach vergeben und gut sein lassen? Manchmal ist das das Wichtige. Und der nächste Schritt. Nicht jedes Problem, nicht jeden Konflikt muss man auch noch durchkauen und diskutieren. Das macht es manchmal nur noch schwerer. Sondern manchmal kann man es einfach vergeben und loslassen. Wenn du das kannst, dann tu das. Manchmal merkst du aber auch, nein, ich muss noch mal etwas klären und ansprechen. Damit echte Vergebung passieren kann. Dann tu das, es ist so wichtig. Wenn jemand an dir schuldig geworden ist, sprich es an. Oder lass es los und vergib. Die dritte Situation ist, und die ist wahrscheinlich viel häufiger im Moment, dass du merkst, es ist eine Gemengelage. Da hat mich jemand verletzt und ich habe ihn auch verletzt. Wer hat angefangen, es spielt keine Rolle. Beide sind schuldig geworden. In dieser Situation such das Gespräch. Vergib und bitte um Vergebung, aber beginn bei dir. Geh nicht zu dem anderen und sag ihm, was er getan hat, sondern geh zu dem anderen und sag, was du getan hast. Sei ehrlich damit und bitte um Vergebung, damit das Herz des anderen so weich genug wird, um dir auch zu vergeben. Und dann gibt es noch eine vierte Situation und der begegnen wir, glaube ich, heute auch. Die Situation, dass es gar keine Schuld gibt, sondern einfach unterschiedliche Meinungen. Und vielleicht Umstände, die schwierig waren. Hey, bei aller Liebe und bei allem Verständnis. Es ist keine Sünde, wenn jemand anderer Meinung ist als du. Du bist nicht Gott. Menschen dürfen anderer Meinung sein. Wir brauchen das. Und das sind dann Situationen, wo wir das einfach akzeptieren müssen, dass es unterschiedliche Meinungen gibt und in unserer Unterschiedlichkeit versöhnte Beziehung leben müssen. Wie kann das geschehen? Wie können wir versöhnt leben? Der erste Schritt ist, komm in die Begegnung. Komm in die Beziehung. Versöhnung passiert nicht digital. Für diejenigen von euch, die gerade über den Livestream zugucken, Versöhnung geschieht nicht digital. Sie geschieht in Beziehung. Das werden wir gleich nochmal sehen. Also komm raus aus der Distanz. Das zweite ist, such die Einheit, das Verbindende, nicht das Trennende. Es gibt viel, was uns trennt. Auch meine Frau und mich, wir sind sehr unterschiedlich. Und es gibt wahnsinnig viel, wo wir sagen können, können wir uns trefflich drüber streiten, den ganzen Tag. Nein, Schatz. Doch, wisst ihr auch, kennt ihr, ihr seid, viele von euch sind auch verheiratet. Ja. Ihr wisst es, wenn ich in einer Beziehung nur auf das gucke, was uns trennt, wo wir unterschiedlich sind, da kann ich jede Ehe ruinieren, in kürzester Zeit. Guckt auf das Verbindende, das, was Einheit bringt, das, was ihr teilt. Wenn wir nicht auf das gucken in Gesprächen, was die Einheit fördert, hey, seien wir ehrlich, dann geht es nur darum, Recht zu behalten. Und das hat nichts mit Versöhnung zu tun. Und das Dritte, Jule hat es gerade gesagt, begegnet einander in Liebe. Wenn du deinem Gegenüber, egal wie schuldig er dir, an dir geworden ist, nicht in Liebe begegnest, bist du nicht im Recht. Nicht nach biblischem Maßstab. Die Liebe ist der Maßstab. Begegnet einander in Liebe. Und das heißt, freundlich, demütig, den anderen mehr wert zu schätzen als mich selbst und geduldig. Und wenn du ihm nicht in dieser Liebe begegnen kannst, dann bete um diese Liebe. Und der Herr der Liebe, Gott, der selbst Liebe ist, der wird sie dir schenken. Ich glaube, die größte Verletzung, die wir im letzten Jahr erlebt haben, ist die Folge enttäuschter Beziehungen und mangelnder Nähe. Dass wir einander und gegenseitig verloren haben in dieser Zeit. Und deswegen ist die beste Medizin Nähe, Offenheit und Liebe in neuen Begegnungen. Und auf einmal merken wir vielleicht, dass etwas neu gelingen kann, auch in dieser Gemeinde. Vielleicht sitzt du hier und denkst dir, aber was ist mit den Problemen? Was ist mit den Schwächen? Können wir diese Zeit nicht auch nutzen, um an unseren Schwächen zu wachsen? Ja, das können und das sollten wir. Ja, aber jeder, du auch, genauso wie ich. Aber das ist nicht das Erste. Das Erste ist, einander in Liebe zu begegnen und das Verbindende zu suchen. Liebevolle Beziehungen zu führen. Wenn wir das tun, dann werden wir vielleicht ein Wunder erleben, dieses Wunder, was Jakob und Esau erlebt haben. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Jakob, der seinen Bruder wirklich verraten und betrogen hat aufs Übelste. Das Erstgeburtsrecht hat er Esau dem Erstgeborenen geklaut, wenn man so will. Da hat ihm Israel eine ganze Menge drangehangen damals. Und dann hat er ihn verraten und ist geflohen mit seinem Erstgeburtsrecht. So aus Angst vor seinem Bruder, weil er Angst hatte, dass er ihn jetzt einen Kopf kürzer macht. So. Und er hat Angst gehabt, wieder in die Begegnung zu kommen. Und über Jahre war er fern und hat seinen Bruder nicht mehr sehen können, weil er Angst hatte, weil er wusste, dass er Unrecht begangen hat. So. Und irgendwann wollte er die Begegnung wieder suchen. Und was schickt er voraus? Geschenke. Erstmal Geschenke machen. So. Und trotzdem hat er Angst, dass sein Bruder ihn umbringt, weil er ihm nicht vergeben kann. Und dann, was passiert dann? Als er ihm begegnet, wirft er sich 7-mal vor ihm auf den Boden. 7-mal, um ihm zu zeigen, ich mach mich klein vor dir. Ich mach mich klein vor dir. Und trotzdem hat er Angst, dass sein Bruder ihm nicht vergeben kann und ihn, an dem das nicht verzeiht und ihn umbringt. Und plötzlich sieht er, wie sein Bruder auf ihn zuläuft. Lest das gerne nach, Genesis 33. Sein Bruder rennt auf ihn zu. Und dann steht er vor ihm und sein Bruder nimmt ihn in den Arm. Und er drückt ihn und er küsst ihn und er fängt an zu weinen und zu schluchzen. Und das heißt, dass sie beide weinen miteinander. weil sie sich endlich wiederfinden. Weil die Liebe siegt. Weil sie erleben, dass alles schon vergeben ist und Beziehung wieder möglich ist. Und dann sagt Jakob diesen unglaublichen Satz, Genesis 33, Vers 10, er sagt, ich habe in deinem Angesicht das Angesicht Gottes gesehen. In deiner Begegnung bin ich der Liebe Gottes begegnet. Sehnst du dich nicht danach, in dieser Gemeinde endlich wieder der Liebe Jesus zu begegnen? Ich sehne mich danach. Was ist mit dir? Lass uns das Verlorene suchen und ergreifen vielleicht energischer als jemals zuvor, in lebendigen Beziehungen zu leben. Und alles beginnt damit, komm zurück und lebe versöhnte Beziehungen hier und heute. In Matthäus 5 sagt Jesus, wenn du weißt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, du das nur ahnst, und du bist gerade dabei, du bist gerade am Altar, um dein Opfer zu bringen. Und du merkst, es könnte etwas zwischen dir und deinem Bruder sein. Lass deine Gabe am Altar liegen. Und geh und versöhn dich erst mit deinem Bruder. Merk dir, wie wichtig das für Gott ist. Dass wir in versöhnten Beziehungen, in liebevollen Beziehungen leben. Er sagt, lass deine Gabe für Gott liegen. Das Erste ist, versöhne dich. Und wir wollen das tun, heute. Und wollen dich dazu ermutigen. Wir wollen unsere Gabe am Altar liegen lassen. Dieser Gottesdienst wird jetzt gleich enden. Und wir wollen, es wird gleich Kirchkaffee geben. Ein Ort der leichten Begegnung. Bleibt hier. Sucht Gemeinschaft. Sucht Gespräche. Vielleicht ist kein Konfliktgespräch nötig, sondern einfach wieder herzliche und liebevolle Begegnung, dann tut das. Vielleicht gibt es jemanden, mit dem ihr reden müsst. Dann tut das. Lasst uns das Verlorene wiederfinden. Und vielleicht guckst du über den Livestream zu und fragst dich, was ist mit mir? Ich bin hier zu Hause. Ich würde gerne mit jemandem sprechen oder dazukommen. Hey, mach den Computer zu und komm her. Manchmal ist es so leicht und manchmal so schwer. Wir werden jetzt noch ein Lied miteinander singen. Danach, wenn wir ein Gebet sprechen und ein Segen. Und wir laden euch ein, versöhnte Beziehungen zu erleben. Im Angesicht des anderen, das andere Gesicht Gottes, nach dem wir uns so lange gesehnt haben.